Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Wenn es ein Thema gibt, das sich wie ein Leitmotiv durch diesen Podcast zieht, dann sind es die andauernden Bemühungen der letzten Jahre, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Expertise von außen zur Reform zu verhelfen. Schon in unserer dritten Sendung überhaupt im Februar 2023 habe ich mit der damaligen Direktorin des Grimme-Instituts Frauke Gerlach über die Pläne der Rundfunkkommission gesprochen, einen Zukunftsrat einzusetzen, der Vorschläge für eine grundlegende Reform der öffentlich-rechtlichen Sender vorlegen sollte.
Das wäre für mich wirklich so ein Appell vielleicht an dieser Stelle und dass wir eine Antwort darauf kriegen, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im postdigitalen Zeitalter aussehen muss, um unsere Demokratie zu stabilisieren.
Dieser Zukunftsrat wurde dann im Laufe des Jahres tatsächlich eingesetzt und stellte seine Ideen im Januar 2024 vor. Einige dieser Ideen hatten es in sich. Für die ARD schlug das Gremium vor, eine neue zentrale Anstalt zu gründen, die alle überregionalen Aufgaben des Senderverbunds übernimmt. Dieser Vorschlag wurde von der Politik, die die Reformen ja tatsächlich auf den Weg bringen muss, von Anfang an eher lauwarm angenommen. Der Medienrechtler Mark Cole, ein Mitglied des Zukunftsrates, war im Februar in Läuft zu Gast und zeigte sich damals noch vorsichtig optimistisch.
Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass dieses Aufbruchssignal, was wir hoffentlich mitsetzen konnten mit unseren Empfehlungen, tatsächlich sofort aufgegriffen worden ist, dass es einen intensiven Dialog über diese Fragestellungen sowohl innerhalb der Länder, aber auch mit den anderen Beteiligten gibt, dass nicht von vornherein gesagt worden ist, es gibt Teile unserer Empfehlungen, die kann man auf gar keinen Fall verfolgen und das, obwohl einige davon aus meiner Sicht einen erheblichen Umbau mit sich bringen.
Im Sommer sickerten dann die ersten Pläne durch für diese umfangreichste Reform der Öffentlich-Rechtlichen seit mehreren Jahrzehnten. Und ich sage es mal so, von den wirklich großen Ideen des Zukunftsrates war damals schon nur noch wenig zu sehen. Inzwischen haben die MinisterpräsidentInnen der Länder getagt und sich am 25. Oktober auf einen Staatsvertragsentwurf verständigt, bei dem nur noch einige Fragen offen sind. Die Vorschläge zu Strukturreformen vom Zukunftsrat sind aus dem Entwurf und auch aus der Debatte darüber fast vollständig verschwunden. Wie sich das anfühlt, wollte ich gerne von einem weiteren Mitglied des Zukunftsrates wissen. Annika Seel ist Journalismusprofessorin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mein Interview mit ihr hört ihr gleich. Und in der Medienkritik der Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Seel.
Hallo Herr Matzkeit.
Sie haben ja als Mitglied des Zukunftsrates viel diskutiert und sich dann auf Vorschläge für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geeinigt. Und von den Vorschlägen ist aber jetzt im Entwurf des Medienstaatsvertrags kaum was übrig geblieben. Also man kann schon sagen, sie tauchen entweder gar nicht auf oder sie wurden teilweise fast zur Unkenntlichkeit verdreht. Wie geht's Ihnen damit?
Das würde ich jetzt nicht ganz so formulieren. Man kann natürlich immer sagen, das Glas ist da halb voll oder halb leer. Ich denke schon, dass da eine ganze Reihe Vorschläge auch tatsächlich von uns drin sind. Wenn man sich anguckt, die Passagen zur Schärfung des Auftrags im Sinne der Gemeinwohlorientierung, die Einrichtung eines Medienrats, auch wenn wir den ein bisschen anders verortet hatten, mit dem Fokus eben auf der Erfüllung des Angebotsauftrags, die Aufwertung der Gremienvertreterkonferenzen, damit auch ein Ansatz einer ganzheitlicheren Aufsicht, die Gründung einer Tochtergesellschaft zum Betrieb der gemeinsamen technischen Plattform der öffentlich-rechtlichen Einbindung von Nutzerinnen und Nutzern, Fokus auf Kindern und Jugendlichen. Also da sind schon auch einige Punkte von uns drin. Nichtsdestotrotz ist auch richtig, dass wir uns in anderen Bereichen weitergehende Änderungen gewünscht hätten. Das gilt vor allem auch für das sogenannte Federführungsprinzip, das für die ARD jetzt drinsteht. Wir hatten ganz stark argumentiert, dass es eben ein evidentes Strukturdefizit bei der ARD gibt, das ganz wichtig ist zu beseitigen, um eben das, was wir eine organisierte Regionalität genannt haben, zu gewährleisten, weil die ARD, die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt, müssen, um strategiefähig und auch entscheidungsstark heute zu sein im digitalen Zeitalter, eben auch schnell Entscheidungen treffen können. Und dazu müssen nicht nur Mehrfachstrukturen abgebaut werden, sondern es braucht eben auch ganz, ganz klare Verantwortungszuweisungen und Entscheidungsverfahren. Also hier ist das nach unserem Vorschlag nicht weitgehend genug. Da muss ich zeigen in der Praxis, wie sich das bewährt. Denn man muss auch sagen, Federführungsprinzip ist jetzt schon ein Schritt weiter als das, was wir bisher haben. Aber das wäre sicherlich gut, in Zukunft auch nochmal zu evaluieren und gegebenenfalls nachzujustieren. An anderen Stellen sind jetzt Themen drin, die wir in der Form gar nicht hatten, weil wir auf einer ganz anderen Ebene, auf einer übergeordneteren Ebene angesetzt haben und auch denken, dass diese größeren Strukturreformen deutlich zielführender sind. Das betrifft vor allem die Senderstreichungen und Zusammenlegungen. Hier hatten wir dann nur eine kleine Bemerkung zum Hörfunk drin. Fragen, die wir in der Form gar nicht drin hatten, waren jetzt die Presseähnlichkeit. Da haben wir am Ende bei den offenen Fragen formuliert, weil das auch nicht im Kern sozusagen unseres Auftrags stand, dass wir ein vitales, duales Rundfunksystem weiterhin für notwendig und richtig erachten, was natürlich auch impliziert, dass die Öffentlich-Rechtlichen sensibel mit dieser Thematik umgehen müssen, dass man vielleicht auf Kooperationen setzt, um diesen Markt vital zu halten, gleichwohl die Öffentlich-Rechtlichen sicher nicht das Problem oder das Hauptproblem der Privaten hier sind. Da kommen Plattformen als wichtige Rolle mit rein. Der Knackpunkt, und das ist vielleicht das Zentralste jetzt an diesem Reformvorschlag, der auf dem Tisch liegt, der aber offen geblieben ist, ist noch die Finanzierungsfrage. Und da, denke ich, wird es ganz entscheidend darauf ankommen, wie das im Dezember gelöst wird und dass es gelöst wird. Das wird sich ganz zentral, da bin ich überzeugt von, für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erweisen.
Das sind viele verschiedene Aspekte, die wir, glaube ich, jetzt im weiteren Gespräch noch mal ein bisschen auseinandernehmen müssen.
Sehr gerne.
Ich würde gerne mit der Strukturreform noch mal anfangen. Also ja. Könnte man sagen, Sie wollten eine große Strukturreform und am Ende gibt es jetzt doch hauptsächlich eine Programmreform?
Nein, also wir wollten eine große Strukturreform, das ist ganz klar. Die ist nicht in diesem Umfang gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur eine reine Programmreform ist. Da sind schon auch weitergehende Ansätze drin und auch Federführung ist schon ein Schritt mehr in die richtige Richtung. Aber ob das ausreichend ist, daran haben wir entsprechend Zweifel.
Ich fasse nochmal zusammen. Sie hatten vorgeschlagen, eine zentrale ARD-Anstalt zu schaffen. In den ersten Entwürfen des Reformstaatsvertrags war immerhin noch so eine ARD-Geschäftsführung vorgesehen und diese Federführungen sind jetzt geblieben, die aber auch ja dann immer nur bei den einzelnen Sendern, also immer noch regional verankert sind. Was denken Sie, wozu führt das?
Genau, also vielleicht nochmal zu Ihrer Formulierung der ARD-Anstalt. Da sind wir, denke ich, auch vielfach missverstanden worden. Was wir uns nicht vorgestellt haben, ist, dass man wirklich noch eine Anstalt im Sinne von einem Gebäude mit zusätzlichem Personal, großer Bürokratie schafft, sondern wir haben uns das tatsächlich als zentrale Leitungseinheit vorgestellt, die sehr flexibel, also beispielsweise auch remote, hätte zusammenarbeiten können. Damit gibt es in der ARD ja auch schon vielfältige Erfahrung. Also uns ging es wirklich darum, eine zentrale Verantwortungszuweisung und zentrale Entscheidungsfähigkeit zu haben. Dagegen hat man sich jetzt in diesem Reformstaatsvertrag zumindest in dieser Form entschieden und hat gesagt, okay, wir machen dieses Federführungsprinzip, wo eben für bestimmte Bereiche die Federführung bei einzelnen Anstalten liegt.
Die Strukturvorschläge, die Sie gemacht haben, die wurden ja auch in der öffentlichen Debatte eigentlich kaum, fanden die kaum statt. Also es wurde sehr schnell diskutiert über so Sachen, ja, wie Presseähnlichkeit, ja, Sportrechte, die Anzahl der Spartensender, wird Dreisat jetzt abgeschafft oder nicht und so weiter. Warum, glauben Sie, wird lieber über sowas diskutiert, als darüber, wie man das ganze Ding so mal vom Kopf auf die Füße stellen könnte?
Naja, das ist zum einen sicherlich einfacher, als große Strukturen zu ändern, dass man sich dann im Kleineren sozusagen diskutiert oder Lösungen findet. Und zum anderen ist es natürlich auch aus jetzt der Sicht des Publikums in Strukturen auch etwas Abstraktes. Also die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer, Nutzerinnen und Nutzer werden sich ständig oder überhaupt Gedanken darüber machen, wie die ARD zum Beispiel organisiert ist. Womit sie aber sehr klar etwas anfangen können, ist mit Fragen, ob ihr Programm oder Ihr Lieblingssender morgen noch in der Form im linearen Fernsehen beispielsweise vertreten ist. Also dadurch ist natürlich eine viel, viel größere Nähe dann entsprechend beim Publikum da, um solche Fragen dann auch in den Medien zu diskutieren. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch, wenn es jetzt um Fragen wie Presseähnlichkeit geht, dass diese Diskussion natürlich auch stark getrieben war von den Verlegerinnen und Verlegern, die hier natürlich auch Eigeninteressen haben, Lobbyarbeit betrieben haben, genauso wie Lobbyarbeit auch auf der anderen Seite betrieben worden ist und solche Themen dann natürlich auch verstärkt Aufmerksamkeit erfahren.
Haben Sie das Gefühl, dass in dieser ganzen Debatte jemand doch stärker die Oberhand behält, als er oder sie sollte? Oder ist das einfach Demokratie, dass man sich seine Reform halt nicht so backen kann, wie man das gerne hätte?
Ja, zur Demokratie gehört natürlich, dass jeder seine Interessen einbringen kann, artikulieren kann, dass es dann ein Ringen um eine gemeinsame Lösung ist. Und sicherlich, und das sieht man aus meiner Sicht in diesem Reformstaatsvertrag auch, ist das ein Kompromiss. Ein Kompromiss aus Ländern, die sehr, sehr klar den Auftrag in den Mittelpunkt stellen wollten, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als wesentlich erachten für unsere Gesellschaft und Ländern, bei denen stärker eben auch Argumente wie Sparmaßnahmen sicherlich eingeflossen sind und die stärker darauf gedrängt haben, dass man jetzt Lösungen drinstehen hat, wie teilweise Senderstreichungen und Senderzusammenlegungen.
Aber das heißt so, alles in allem finden Sie schon, dass es gut war, dass es den Zukunftsrat gab und dass man den sich nicht hätte sparen können?
Es ist jetzt schwierig, über sich selbst zu reden und ob das sinnvoll war, dass dieses Gremium dann eingesetzt worden ist. Aber ich denke, wie ich eingangs gesagt habe, es sind jetzt viele der Ideen, die wir maßgeblich mit vorgeschlagen haben, auch in diesen Reformstaatsvertrag eingeflossen. Gleichwohl, das ist jetzt sozusagen in der Gesamtheit nicht unser Vorschlag und da sind wir auch sicherlich nicht für alles verantwortlich. Wir haben einzelne Vorschläge gemacht, andere sind nicht von uns. Aber insofern, glaube ich, ist es immer gut, wenn man Lösungen für gesellschaftliche Fragen sucht, da möglichst breite Expertise zu suchen, ganz unabhängig jetzt von dieser aktuellen Frage. Und es waren ja auch nicht nur unsere Vorschläge, die da auf dem Tisch lagen. Es haben sich ja zuletzt auch in der Stellungnahme sehr, sehr viele entweder Interessensverbände, aber auch Bürgerinnen und Bürger mit Stellungnahmen eben zu diesem Reformstaatsvertrag eingebracht, wie auch in den vergangenen Monaten zahlreiche andere Veranstaltungen stattfanden, Vorschläge vorgelegt wurden. Und ich glaube, daran sieht man auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben von vielen als sehr wichtig erachtet wird, dass da eben so viel diskutiert wurde, gerungen wurde, Vorschläge entworfen worden sind.
Dann kommen wir mal zum Rundfunkbeitrag. Das ist ja das große offene Thema jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt. Sie hatten ja dafür auch einen Vorschlag vorgelegt. Also Ihr Vorschlag war, wenn ich das richtig zusammenfasse, eine Indexierung, also eine Kopplung des Beitrags beispielsweise an die Teuerungsrate, kombiniert mit so einer Art Controlling der Auftragserfüllung.
Korrekt.
Die Länder konnten sich jetzt nicht einigen. Sie wollen sich im Dezember nochmal beraten. Glauben Sie, dass es da noch zu einer akzeptablen Lösung kommt?
Das wäre zumindest wünschenswert. Also in die Glaskugel schauen kann ich auch nicht. Ich habe auch nur gehört, was auf der Pressekonferenz gesagt wurde, dass man da schon sehr, sehr nah an einer Lösung sei, die eben jetzt auch nochmal rechtlich geprüft werden müsste. Wenn das so wäre und da man schon nah an einer Lösung wäre, dann wäre das, glaube ich, wünschenswert, solange diese Lösung. Und das sind die drei Punkte, die für mich ganz zentral sind. Ist eine Finanzierung garantiert, die auskömmlich ist, damit die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag erfüllen können. Das haben wir ja im Moment durch dieses dreistufige Verfahren mit der KEF garantiert, die wirtschaftlich ist und die, und das ist eben zentral, auch entpolitisiert ist. Diskussionen, um wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanziert werden sollte, haben wir ja nicht nur in Deutschland. Das ist in den vergangenen Jahren in vielen anderen Ländern auch diskutiert worden. Und da sind mal bessere, mal schlechtere Lösungen aus meiner Sicht gefunden worden. Und es wäre sehr, sehr wünschenswert für Deutschland, dass wir da ein gutes Modell finden, das der Entpolitisierung Rechnung trägt, aber eben auch diesen anderen beiden Punkten.
Sie sollten damals ja als Externe einen unabhängigen Blick auf die ganze Reformdebatte werfen. Ich habe im August mit meiner Kollegin Dimut Röther gesprochen und wir haben darüber gerätselt, wie man diese ganze Pattsituation zwischen den Ländern irgendwie auflösen könnte. Sie hat gesagt,
ich habe manchmal das Gefühl, die Medienpolitik ist ein Fall für einen Mediator. Also es müsste eigentlich jemand hingehen und das Ganze mal moderieren und sagen so, wir versuchen jetzt mal von allen Eigeninteressen abzusehen.
Geht sowas überhaupt?
Politik hat ja immer die Aufgabe, unter unterschiedlichen Interessen eine Lösung, einen Kompromiss zu finden. Insofern ist das jetzt gar nichts Neues. Bei den meisten größeren gesellschaftlichen Problemen, vor denen wir stehen, gibt es keine Einstimmigkeit von Anfang an oder absolut gleiche Sichtweise zwischen allen Parteien. Das ist höchst selten der Fall. Und in der Demokratie ist es auch wichtig, dass man widerstreitende Interessen hat und versucht, die beste Lösung dann auch zu finden, weil letztendlich repräsentiert Politik ja auch die Gesellschaft. Und auch da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wichtig ist eben, dass man sich dann zusammensetzt und dass man um eine Lösung ringt. Und ob die dann immer in allen Punkten so ist, wie man sich die gewünscht hätte, das ist eben ein Kompromiss. Aber man hat sich ja hier auf diesen ersten Teil der Reformen geeinigt. Und jetzt kann man sagen, okay, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Aber gleichwohl muss man sagen, dass das ein großer Schritt sozusagen nach vorne ist, dass hier viel mehr auf den Weg gebracht wird, als das in vielen, vielen Jahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Fall war. Also das Bemühen ist sicherlich jetzt auch ganz stark da gewesen. Und die zentrale Frage ist eben, gelingt das auch noch beim Finanzierungsmodell, das ja noch sehr viel kontroverser diskutiert wurde in den vergangenen Wochen und und Monaten. Und wenn das wirklich so wäre, dass es auch hier zu einer gemeinsamen Lösung kommt, dann fände ich das trotz allen Licht- und Schattenseiten dieses Reformstaatsvertrages schon auch eine Leistung, dass man hier dann diesen gemeinsamen Weg gefunden hat.
Wenn man Sie denn bitten würde, da die Mediatorin zu spielen, würde Sie das alleine so aus Forschungssicht interessieren?
Also ich bin ja keine Wissenschaftlerin in der Psychologie, die sich mit Mediation und Streitschlichtung und Kompromissfindung beschäftigen. Ich gucke ja eher übergeordnet auf die Fragen aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. Insofern war ich mit meiner Rolle im Zukunftsrat, da meine Expertise aus der kommunikationswissenschaftlichen Sicht einzubringen, schon sehr zufrieden. Und ich glaube, die Mediationsrolle würde mich da deutlich weniger reizen.
Annika Seel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sie haben es gehört, die Reformdebatte ist noch nicht zu Ende. Die neuesten Entwicklungen können Sie wie immer online auf epd-medien.de verfolgen. An dieser Stelle muss ich eine kleine Korrektur zur letzten Folge anbringen. In meiner Kritik zum Podcast Der Zerfall Babylons habe ich gesagt, dass Volker Kutscher nur vage über deutsche Geschichte spricht und das damit begründet, dass er kein Historiker ist. Das stimmt aber gar nicht. Er hat Geschichtswissenschaften studiert. Hätte ich mit ordentlicher Recherche herausfinden können, ist mir unangenehm und möchte ich hiermit richtigstellen. Und damit kommen wir zur Medienkritik für diese Episode. Wie viel Mühe mag es die MacherInnen dieses Podcasts gekostet haben, ihm nicht das Label True Crime zu geben? Denn in seiner Struktur gleicht seine Geschichte über weite Strecken fast einer klassischen Gangstererzählung wie Scarface oder Goodfellas. Ein kleiner, erfolgloser Handwerker aus Leipzig baut sich aus eigenem Antrieb Stück für Stück ein überraschend großes, illegales Distributionsimperium auf und verdient damit einen Haufen Geld, nur um anschließend in einem Strudel aus Hybris, Missmanagement und Neid wieder abzustürzen. Nur, dass es in diesem Fall halt nicht um Drogen oder Waffen geht, sondern um Streaming.
Erinnert ihr euch noch an diese Website, die in den 2000ern aus dem Nichts auftauchte? Blau-weißes Design, ganz oben die beiden Figuren aus Avatar. Und darunter tausende Links, unter denen man die neuesten Blockbuster streamen konnte. Manchmal verwackelt abgefilmt in irgendeinem Kinosaal, mit schlechtem Ton und fremden Untertiteln. Und versteckt hinter zig Pop-up-Fenstern. Gemacht haben wir es alle, obwohl oder gerade weil es sich irgendwie verboten anfühlte.
Ich finde es immer wieder gut, dass die Generation der Millennials, zu der ich ja auch gehöre, jetzt mehr und mehr damit anfängt, die Steine ihrer eigenen Jugend umzudrehen und zu untersuchen, was darunter eigentlich so krabbelt. Und das Team hinter Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, hat mit der Reporterin Maxi Röhmhild eine starke neue Stimme gefunden, die auch ihre eigene Historie mit dem Filmgenuss in der Grauzone einbringt und dem Podcast so Farbe verleiht.
Ein regnerischer Sonntag, 2010. Ich sitze auf meinem Bett und klappe den Laptop auf. So ein relativ klobiges Teil, das eine halbe Ewigkeit zum Hochfahren braucht. Ich tippe die Buchstaben in die Browserzeile. Bei den Kinofilmen finde ich, was ich suche. Harry Potter und der Halbblutprinz. Yes!
Diese persönlichen Anekdoten sind aber zum Glück nur Resonanzraum für eine ernsthafte journalistische Auseinandersetzung mit dem Thema. Genauso wie das im Eigenverlag produzierte Buch von Kino.to-Mastermind Dirk B., dem ehemaligen Handwerker mit Gangsterbiografie, den ich am Anfang erwähnt habe. Dieses Buch dient Röhmhild als Ersatz für ein fehlendes Interview mit ihm und fordert mit seinen selbstherrlichen Beschreibungen mehrere andere Personen heraus, ihre Seite des Ganzen zu erzählen. Gelesen werden die Passagen von Schauspieler Tom Vlascha.
Ich will den Menschen da draußen helfen, einfach und bequem Filme und Serien zu schauen. Sie sollen geschützt werden vor den Machenschaften der Filmindustrie und der Abzocke der Anwaltmafia.
Seinen Spannungsbogen hält der Podcast über 5 Folgen hinweg erfolgreich aufrecht. Denn der Aufstieg und Fall von Dirk B. bilden nur die ersten beiden Akte des Dramas. In der letzten Episode werden auch die Folgen von Streaming und die gesellschaftlichen Fragen, die sich bis heute daraus ergeben, ziemlich differenziert unter die Lupe genommen. Das heißt konkret, wann immer sich in mir ein Einwand gegen das bisher Gesagte regte, wurde dieser kurz darauf angemessen aufgegriffen. Für mich ist das eins der wichtigsten Merkmale erfolgreichen Podcast-Erzählens. Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, ist eine Produktion von Studio Soma und Pro Bono im Auftrag von MDR und ARD Kultur und seit 17. Oktober unter anderem in der ARD Audiothek abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Wenn ihr noch jemanden kennt, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren möchte oder darauf Einfluss nehmen kann, dann schickt dieser Person doch einfach jetzt direkt einen Link zu dieser Folge. Und wenn ihr in 2 Wochen eine neue Episode hören wollt, dann abonniert Läuft doch einfach. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.